Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, sicher angekommen wieder hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Donnerstag, dem 17. Oktober 2024. Weltwoche Daily, Ihr Rettungsring in den sturmumtosten Wogen des Wahnsinns in der heutigen Politik und in den Medien. Da passiert ja so viel, was einen fassungslos machen könnte, aber eben nie vergessen, die Welt ist nicht verdammt. Und das, was da draußen an Unsinn passiert, ist ja im Grunde bereits der erste Schritt zur Erkenntnis. Lappi, mach mal die Augen auf! Öffnet die Augen. Wer Augen hat, der sehe. Wer Ohren hat, der höre. Es ist ja alles vor uns ausgebreitet. Man muss es nur erkennen wollen. Die wichtigste Durchsage gleich am Anfang. Weltwoche on Tour. Frieden in Europa. Ein geopolitischer Abend in Wien, im neutralen Österreich mit Viktor Orban, dem ungarischen Premierminister, und Gerhard Schröder, dem früheren Bundeskanzler Deutschlands. Moderation Roger Köppel, eine internationale Weltwoche-Veranstaltung, Weltwoche on Tour, Weltwoche unterwegs, eben nicht nur in heimischen Gefilden, sondern wir führen ja auch Veranstaltungen durch in anderen Ländern und dies nicht zum ersten Mal, aber schon seit längerem haben wir das nicht mehr gemacht. Das letzte war eine Veranstaltung mit Thilo Sarrazin zum Thema Islam, auch in Wien, jetzt Friedensgipfel in Wien. Mit Viktor Orban und Gerhard Schröder. Eine ganz prominente Besetzung und hochinteressant, was diese beiden Staatsmänner zu sagen haben. Viktor Orban ja nach wie vor als EU-Ratspräsident ganz tief drin hier in den Friedensverhandlungen, in den Aufgleisungen von Friedenskonferenzen mit Brasilien, mit China. Das hat Wellen geworfen, das hat natürlich auch etwas ins Rollen gebracht und ich werde in der Sendung dann auch noch darauf zurückkommen. Ein geopolitischer Abend am Donnerstag, bereits am 31. Oktober 2024, das haben wir mit Bedacht so gewählt, noch vor den US-Wahlen. Nachher interessiert sich alles nur noch für Washington und wie es dort weitergeht, je nach Wahlausgang. Donnerstag, 31. Oktober 2024 in den wunderschönen Sophiensälen, Marxergasse 17 in Wien. Einlass 15 Uhr, Beginn 16 Uhr, sodass Sie den Abend dann noch genießen können. Ein verlängertes Wochenende steht Ihnen bevor. Melden Sie sich jetzt an. Alle sind herzlichst willkommen. Platzzahl beschränkt. www.weltwoche.ch/weltwoche-on-tour. Ich zeige Ihnen hier das Inserat. Die Anzeige ist noch nicht im neuen gedruckten Blatt drin, deshalb hier etwas ausführlicher und sichtbar. Da sehen Sie die blaue Anmeldeadresse. Notieren Sie sich das. Hoffe, Sie können das erkennen. Wir haben auch entsprechende Anmeldemöglichkeiten auf unserer Website, auch im App Store. Das werden wir jetzt sichtbar und gut erkennbar für Sie natürlich aufschalten. Aber vielleicht am einfachsten, wenn Sie es gleich hier haben, www.weltwoche.ch/weltwoche-on-tour. Dann sind Sie dabei. Bitte melden Sie sich an. Wir haben auf einen Eintritt verzichtet, um hier diese Informationsveranstaltung natürlich möglichst breit sozusagen willkommenskulturell zu öffnen, aber selbstverständlich auch aus Sicherheitsgründen sehen wir uns verpflichtet hier zu schauen, wer dann da tatsächlich kommt, weil leider gibt es ja immer auch Leute, die da entsprechend sich außerhalb der üblichen zivilisierten Gepflogenheiten bemerkbar machen wollen. Ich freue mich sehr, Frieden in Europa am 31. Oktober 2024 in Wien auf neutralem Boden und das passt auch wunderbar zu meinen monatlichen Moderationen, die ich da machen darf bei Servus TV Pragmaticus. wird dann auch wieder eine Sendung aufgezeichnet in diesem Zusammenhang. Übrigens heute Abend, Donnerstag, werde ich auch bei Servus TV Talk im Hangar bei Michael Fleischacker zu Gast sein. Da diskutieren wir über die US-Wahlen, die ja schon in wenigen Wochen über die Bühne gehen werden. Diese US-Wahlen, die natürlich auch ihren Schatten vorauswerfen. Die neue Ausgabe der Weltwoche im Doppelpack gewissermaßen. Ganz wichtig, hier Weltwoche Grün, das ist unsere umweltpolitische Beilage aus marktwirtschaftlicher, liberaler Sicht, könnte man sagen. Geniale grüne Gentechnologie, wie kann die Landwirtschaft die Ernährung der Menschheit sichern? Eines der ganz zentralen Themen. Und mich begleitet das Thema grüne Gentechnologie schon lange. Da sind ja regelrechte Hexenjagden gegen diese Technologie im Gange. Und wir plädieren natürlich hier für eine sachliche Sicht. Und wir zeigen auch auf, wie diese Technologie funktioniert, was die neuesten Trends, was die neuesten Entwicklungen sind. Dann ein schweizerisches Schwerpunktthema in der Innenpolitik als Titelgeschichte der neuen gedruckten Ausgabe, der falsche Mann. Ist der Armeechef der Schweiz, ein NATO-Enthusiast, Anbinder und Neutralitätsskeptiker und eben auch einer jener Kreise, die friedenssichernde Bedeutung der Neutralität verkennen. Und die Friedenssicherung der Neutralität besteht eben schon darin, dass man als neutrales Land gar nicht in eine Feindkonstellation hineinrutscht. Also die Neutralität greift ja nicht erst dann, wenn ein Krieg läuft, sondern vor allem greift sie dann auch im Vorfeld eines Krieges, dass man gar nicht erst Kriegspartei wird, dass der Krieg gar nicht aufs eigene Territorium kommt. Und heute wird das völlig verkürzt betrachtet. Man sagt, ja, Neutralität, wenn wir im Krieg sind, müssen wir uns doch verteidigen. Ja, selbstverständlich, wenn ein Land sie angreift, und zwar direkt angreift, nicht indirekt, tausende von Kilometern entfernt, angeblich, ja, dann sind sie nicht mehr zur Neutralität verpflichtet. Aber die Neutralität ist eben jene Doktrin, die einen aus dem Krieg heraushält. Und es ist ja ein unglaubliches Elend, dass das nicht gesehen wird. Also wenn Sie mich fragen, müsste auch Deutschland neutral werden. Im Grunde könnte man das in Europa tun, mit starken Armeen, selbstverständlich. Die Essenz der Weltgeschichte ist der Krieg. Wir plädieren hier nicht für eine Art, ja, United Colors of Benetton, pazifistische Patchouli, Hippie-Wege, Mentalität und Einstellung. Das ist nicht der Satz, das ist nicht der Sinn der Sache. Die Geschichte, die Weltgeschichte ist eine Abfolge von Kriegen. Die Weltgeschichte ist eine Blutspur. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und deshalb ist die Abschaffung von Armeen, von Wehrpflicht, das ist falsch. Berufsarmeen sind immer ein Instrument auch in den Händen der Politiker. Aber Milizheere sind eben Bürgerheere. Es ist auch noch wichtig, dass die Regierenden merken, dass die Armee da nicht einfach eine Schachbrettfigur nach ihrem Gusto darstellt, sondern ganz im Gegenteil, dass es eben eine Bürgerarmee ist, eine Milizarmee mit der Wehrpflicht. Das hat man alles in diesen verwahrlosten Zeiten, und zwar von links bis rechts, auch von rechts, von bürgerlicher Seite, hat man das einfach in Grund und Boden gewirtschaftet. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich bin ich weniger informiert, aber bei uns hat dieser Zeitgeist natürlich, dieser auch profitierende Zeitgeist, und da ist eben die, hat schlimm gewütet. Und da ist eben auch die Doppelmoral der Europäer zu erkennen. Und da nehme ich die Schweizer selbstverständlich mit hinein, auch wenn wir nicht EU-Mitglied sind. Zum Glück. Man hat doch einfach den Amerikanern hier die Verantwortung überlassen. Man hat gesagt, ja, die Amerikaner sollen dann schon die Kastanien zum Feuer rausholen. Und heute beklagen sich jetzt einige, ja, um Himmels Willen, die Amerikaner bestimmen ja die EU-Außenpolitik. Ja, wundert sich noch irgendjemand, wenn man selber die eigenen Armeen verschrottet hat, dass dann halt die Amerikaner, die das eben nicht getan haben, dass die dann für die europäischen Interessen schauen. Darum unterstütze ich natürlich auch den Ruf nach einer Wiederbewaffnung und Wiederaufrüstung. Jedes Land hat eine Armee, entweder eine eigene oder eine fremde. Und ob die Fremde eine befreundete oder eine feindselige ist, das stellt sich dann leider eben oftmals zu spät heraus. Ich bin nicht gegen die Amerikaner. Meine Aussagen sind nicht gegen die Amerikaner gerichtet. Aber die Amerikaner haben eben andere Interessen. Und am Ende des Tages, meine Damen und Herren, möchte ich das gleich mal am Anfang stellen diese Ausführungen. Am Ende des Tages zählen in der Politik, in der Außenpolitik nur ausschließlich die eigenen nationalen Interessen. Wichtig, nicht der nationale Egoismus oder der nationale Weltbeglückungswahnsinn, wenn dein Land das Gefühl hat, seinen Weg und sein Wesen allen anderen aufzunötigen. Weder am schweizerischen Wesen, noch am deutschen, noch am österreichischen, noch an sonst irgendeinem Wesen kann die Welt genesen. Es gibt unterschiedliche Wege zum Glück. Friedrich der Große, jeder soll nach seiner eigenen Fasson zum Glück streben und glückselig werden. Richtig, sogar die preußischen Könige haben das erkannt, vor vielen hundert Jahren. Aber der Mensch ist eben vergesslich. Das rutscht ihm dann weg, plötzlich aus den Augen, aus dem Sinn. Und unsere Egozentrik, unser Narzissmus, das krumme Holz der menschlichen Natur, bringt uns natürlich immer wieder auf diesen falschen Holperkurs, ins Unterholz, in die Abgründe unseres Charakters. Und der Mensch ist eben auch ein herrschsüchtiges Wesen. Und er hat Mühe, anderen zu vertrauen, ist ja auch richtig, manchmal zu misstrauen, selbstverständlich, vor allem in der Demokratie, der eigenen Regierung gegenüber. Aber man muss eben auch akzeptieren lernen, dass es unterschiedliche Zivilisationen gibt. Und mit dem haben wir Mühe. Und wenn ich sage wir, dann meine ich vor allem diese westlichen Kulturen, die sich ja geradezu betrinken, berauschen an ihrer eigenen angeblichen zivilisatorischen Überlegenheit, die man ja in anderen Teilen der Welt gar nicht mehr hören kann. Das hängt denen dermaßen zum Halse heraus, diese Herrenreiterallüre, die wir dann den Tag legen, ohne selber überhaupt noch Vorbilder sein zu können, weil wir unsere westliche Zivilisation ja im Vollkaracho auch in den Abgrund hineinwirtschaften. Weil es ist ja unglaublich, der ganzen Welt zu sagen, wie sie sich zu verhalten habe, oder das zumindest anzustreben, aber selber ist man nicht einmal mehr in der Lage, pünktliche Züge zu organisieren. Sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen, meine Damen und Herren? Aber ist doch wunderbar, dass man sich in einer Morgensendung gewissermaßen schon ja, was haben wir jetzt, kurz vor 6 Uhr, dass man sich dermaßen abreagieren kann. Sie sehen, das hat für mich therapeutische Wirkung. Also der falsche Mann. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Neutralität, mit einer anderen Tendenz. Das sind jetzt etwas schweizerische innenpolitische Themen, bewegen uns, ist vielleicht für Sie nicht so interessant. Vaterland ist von Gott gewollt. Unzeitgemäße Betrachtungen von Pater Franz Schmidberger, Ingo Langer, mit einem katholischen Würdenträger, der uns auch einführt in die Geheimnisse der Pius-Bruderschaft. Das ist ja auch so eine toxische Vereinigung, die nur sozusagen entsprechendem Trauerflor und Disclaimern und Triggerwarnungen zitiert werden darf, in der Weltwoche eben nicht äußern, sich eben unterschiedliche Leute. Gideon Levi, was ist nur aus Israel geworden? Eine ganz kritische Bestandesaufnahme. Israel jetzt auch unter Druck von Seiten der Amerikaner. Das sind die Nachrichten von heute Morgen. Starker Druck aus Washington, dass man die Militärhilfe stoppen würde, sollte Israel jetzt nicht aufhören, diesen Krieg, diesen enorm verlustreichen Krieg für die Zivilbevölkerung anders durchzuführen. In Israel löst das natürlich große Empörung aus, ist ein kompliziertes Thema und man darf es sich da einfach nicht so leicht machen. Viele machen es sich einfach zu leicht, schwarz-weiß. Ja, die Weltwoche oder wer auch immer ist für Israel, ist zu wenig kritisch. Kann ja sein, dass wir zu wenig kritisch sind bei einem gewissen Thema, aber wir bringen wenigstens unterschiedliche Standpunkte zu einem Thema, nicht nur immer den gleichen. Das ist ja auch so eine Seuche der Gegenwart. Kamala Harris, kaputtes Kalifornien. Mein Kollege Urs Gehriger hat sich da in Kalifornien umgesehen und da etwas eine Bestandesaufnahme vorgenommen zu dieser einstigen wunderbaren Oase auch der Zukunft. Das Zukunftslabor Kalifornien ist weit davon entfernt, dies auch in der Gegenwart zu sein. Was sind weitere Themen? Was sind weitere Schwerpunkte? Harris grenzt sich bei Fox News von Bidens Politik ab. Ja, das kann sie, die Pamela Anderson war am Filmfestival in Zürich unterwegs. Ich muss schon ein bisschen aufpassen nach dem frühen Morgen, dass man sich da nicht davon treiben lässt. Nein, Kamala Harris grenzt sich bei Fox News von Bidens Politik ab und das kann sie abgrenzen. Den Eindruck erwecken wollen, als sei sie gar nicht die Stellvertreterin des amtierenden, nach wie vor übrigens, falls Sie es vergessen haben, amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen. Also sie will sich da abschleichen aus der Vergangenheit. Wenn Sie mich fragen, himmeltraurige Leadership. Ich meine, wenn das eine Führungskraft ist, die gewissermaßen sich dadurch profilieren muss, dass sie schon der eigenen Regierung gewissermaßen in den Rücken fällt, dann wissen Sie ja, dass so eine Person, Entschuldigung, für eine wichtige Führungsverantwortung einfach nicht taugt. Denn das Mindeste, was man erwarten könnte, ist, dass Frau Harris loyal zu jenem Mann steht, der sie ja zu seiner Stellvertreterin gemacht hat. Aber das macht sie nicht. Also hier kommt doch zumindest ein für mich etwas erschreckender Machtwille zum Ausdruck. Und ich bin jetzt nicht ein Naivling oder bilde mir ein, es nicht zu sein, der quasi bei Politikern die Abwesenheit vom Machtinstinkt zum neuen Industriestandard erklären möchte. Nein, das ist nicht mein Thema. Aber das, was sie hier macht, das ist einfach miserable Leadership. Wenn ich einen Stellvertreter hätte, der sich laufend von mir distanziert, dann wüsste ich schon, wen ich am anderen Tag rausschmeißen müsste. Die Ampel ist unzuverlässig, hat die FAZ herausgefunden. Das ist für mich eine der lustigsten Schlagzeilen des heutigen Morgens. Die Ampel ist unzuverlässig. Lieber späte Erkenntnis als nie. Frankfurter Buchmesse, tiefe Gräben in Italiens Kultur. Ja, die Kulturschaffenden haben es gar nicht gern, dass Frau Meloni jetzt das Migrationsproblem lösen möchte durch diese exterritorialen Flüchtlingscamps in Albanien. Zeigt natürlich, wie sehr sich eben auch die Kulturszene da einer bestimmten Ideologie verschworen hat. Überrascht ja auch niemanden, dass die Kulturschaffenden, die Intellektuellen eher links sind. Klar, weil die Marktwirtschaft hat ihre Gesetze und da braucht es halt, oder glauben sich Leute berufen zu fühlen, das dann zu kritisieren und entsprechend sich da auch als moralische Instanzen aufzuspielen. Interessant heute übrigens der Migrationsgipfel in Brüssel. Wir sind gespannt. Unter dem Druck auch der Wahlergebnisse ist jetzt ja ein hektisches Gegensteuern zu beobachten. Ich habe darüber länger gesprochen in meiner schweizerischen Ausgabe. Der Autozulieferer Brose will 950 Arbeitsplätze einsparen. Das Beunruhigende aus meiner Sicht an dieser deutschen Wirtschaftskrise ist die Tatsache, dass diese deutsche Wirtschaftskrise hausgemacht ist. Und ich sehe drei Faktoren. Einer, über den wir fast nie gesprochen. Deutschland leidet unter dem schwachen Euro. Eine schwache Währung bedeutet faktisch eine Exportsubventionierung. Man war jetzt jahrelang der Exportweltmeister, profitierte von günstigem Gas aus Russland, hatte die Währung, die für die deutsche Außenwirtschaft viel zu leicht war, für Italien und Spanien und Griechenland natürlich viel zu schwer. Das war ein Exportbooster. Damit hat man natürlich die Produktivität vernachlässigt, die Wettbewerbsfähigkeit. Das rächt sich jetzt, wenn die Kosten steigen. Das heißt, die Margen sind dann schneller aufgebraucht. Also dieser Euro steht auch an der Wurzel der jetzigen Industrieprobleme Deutschlands. Das dürfen Sie nicht vergessen. Das Zweite ist natürlich, dass man sich ohne ein Ausweichszenario zu haben von Russland und den günstigen Gaslieferungen entfernt, im Irrglauben, dass die Russen dann auf diesem Gas und auf den Rohstoffen sitzen bleiben. Dummes Zeug. Putin verdient noch nie so viel Geld jetzt mit den Rohstoffen, wie es vorher verdient hat. Das ist die falscheste Politik, die sie machen können, knappe Güter noch mehr zu verknappen, in der Hoffnung, sie können dadurch die Preise senken oder ein eben knappes Gut gewissermaßen dann nicht zu kaufen. In der Annahme, das würde dann niemand kaufen. Der gleiche Wahnsinn spielt ja auch in der Klimapolitik. Wenn wir fossile Brennstoffe nicht verwenden in der Schweiz oder in Europa oder in Österreich, ja, glauben Sie im Ernst, dass weltweit deshalb der Ausstoß an fossilen Brennstoffen zurückgeht? So funktioniert es eben nicht. Das ist so Erstklässlerpolitik, die da gemacht wird, eben Gutmenschenpolitik. Und das Dritte ist natürlich das Thema, über das wir auch schon gesprochen haben, dieser Kafkaeske, wir leben ja im 100. Todesjahr von Franz Kafka, dem großen, auch etwas surrealen Schriftsteller, der da in Prag und Berlin gewirkt hat. Übrigens ein tolles Buch von Rüdiger Safranski, der ja auch über Hölderlin geschrieben hat und über viele andere. Ich habe darüber gesprochen. Sein jüngstes Buch behandelt Kafka. Und eben von Kafka, von diesem Schriftsteller stammt ja auch das Adjektiv kafkaesk. Und das, was die deutsche Bürokratiepolitik angeht, muss man eben von kafkaesk sprechen. Das ist ein Stahlkorsett. Das ist eine Bleiplatte. Eine riesige Bleiplatte, die immer schwerer wird und die da auf die Wirtschaft gelegt wird und die alle Unternehmer schuld müssen. Und deshalb sind jetzt natürlich Kostensenkungen angesagt, weil eben die Polster, die Stoßdämpfer und auch die eben günstigen Nachschublinien plötzlich dahin fallen. Da darf sich niemand wundern. Und wenn man so unterwegs ist wie Deutschland, muss man schleunigst entbürokratisieren. Der Staat hat sich zu einem gewaltigen Parasiten, zu einem Mitesser entwickelt, zu einer Art Überbau, der unendlich viel Geld absaugt. Und das ist nicht gesund, das geht nicht. Sie können nicht einfach beliebig viel Geld, beliebig viele Politiker, Verwaltungsbeamte einfach durchfüttern. Entschuldigung, keine Beleidigung an die Beamten. Ich meine, das sind Leute, das ist ein systemisches Problem. Es ist ein Problem des Charakters oder der Individuen. Verstehen Sie mich richtig? Ich will da nicht auf billigen Moralismus gegen die Beamten machen. Das ist ja der billigste Schuss, den Sie abgeben können. Nein, es ist ein strukturelles Problem. Ein Staat ist ein Monopolbetrieb und der hat die Tendenz zu wachsen. Und der saugt eben alles ab, eben parasitär hängt er sich an die Wirtschaft. Natürlich bringt er Dienstleistungen. Ich sage nicht, wir brauchen keinen Staat. Aber wir haben einen zu großen Staat in Deutschland, wir haben auch einen zu großen Staat in der Schweiz. Und das wirkt sich eben aus. Das macht die Wirtschaft kaputt, erdrückt sie, erstickt sie. Und diese Klage höre ich von so vielen Unternehmern, wenn ich selber in Deutschland bin. Zelensky präsentiert seinen Siegesplan, ich komme gleich darauf zurück. Scholz plädiert für Friedensgespräche mit Putin. Aha, jetzt auf einmal, jetzt doch. Also hier interessant. Vor 2 Jahren ist man ja noch geteert und gefedert worden. Ich glaube, ich war einer der ersten Journalisten, der sich für Friedensgespräche ausgesprochen hat. Was musste ich mir da alles anhören? Also jetzt von oberster Stelle in der Regierung wird das rückwirkend beglaubigt. Wir halten das nicht mehr durch, sagt Jens Spahn zur Migrationspolitik der Ampel. Wir wünschen uns, dass Jens Spahn, der CDU-Politiker, sich schon früher so kritisch zur Migrationspolitik geäußert hätte als seine CDU. Genau diese Migrationspolitik, die man jetzt nicht mehr durchhält, veranstaltete. Aber auch hier lieber späte Erkenntnis als nie. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seinen bisher unveröffentlichten Siegesplan im Verteidigungskrieg gegen Russland vorgestellt. Auch immer interessant. Angriffskrieg, Verteidigungskrieg, das sind die Bösen, das sind die Guten. Wie ein Mantra, wie eine Armbinde tragen das die Journalisten vor sich her, diese Vermoralisierung, dieses Narrativ, diese offizielle Erzählung von Gut und Böse, die wird ja durch alle Böden überall immer wieder durchgedrückt. Nun also, eine Lösung zur Beendigung des Krieges könne nicht in einem Handel mit ukrainischem Territorium oder mit seiner Souveränität bestehen. Gebietsverzicht schließt er aus, Einfrieren des Konflikts ebenso. Er möchte eines umfassenden Pakets nicht-nuklearer strategischer Abschreckungsmaßnahmen auf ukrainischem Gebiet. Anregung nach Kriegsende. Er möchte Langstreckenwaffen, um russische Ziele anzugreifen, also um zu eskalieren. Er möchte auch eine garantierte NATO-Mitgliedschaft. Russland wies Zelenskys Siegesplan umgehend zurück. Der einzige Friedensplan, den es geben kann, besteht darin, dass das Kiewer Regime die Sinnlosigkeit seiner Politik erkennt und begreift, dass es nüchtern werden muss, zitiert die Welt den Kreml-Sprecher Dmitri Peskov in Moskau. Und die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, Zelenskys Plan bedeutet Ärger für die Ukraine und das ukrainische Volk. Der ukrainische Präsident dränge die NATO-Mitgliedstaaten in einen direkten Konflikt mit Russland. Moskau fordert als Bedingung für Friedensgespräche einen Verzicht Kiews auf große Gebiete im Osten und Süden der Ukraine, die derzeit von russischen Truppen besetzt sind. Das Wichtigste, aber wird hier natürlich nicht erwähnt, ist Nichtmitgliedschaft der NATO. Das ist der eigentliche Kriegsgrund hier. Das wird natürlich verschwiegen da von diesen NATO-Medien, weil man das nicht zugeben möchte. Es darf da nur einen Bösen, einen Schuldigen geben. Bundeskanzler Scholz, das wird in der Welt eher etwas am Rande vermerkt, habe sich für Friedensgespräche ausgedrückt. Bei diesen großen Themen sind sich FPÖ und ÖVP längst einig und viele Österreicher dürfen sich fragen, um Himmels Willen, was soll dieses Figurenreiten, diese Egozentrik? Sollen sich doch die ÖVP und die FPÖ zusammenschließen und hier aus bürgerlicher Sicht eine neue Politik bringen? Die alte wurde abgewählt, aber eben da klammern sich ein paar an die Macht und nützen die Elemente des Staates aus. Votierte für Kamala Harris, Ex-Präsident Carter, 100 Jahre alt, gab seine Stimme ab. Und wir verfolgen gespannt, was passiert. Meine Meinung ist klar. Ich glaube, das kann ich nicht garantieren natürlich, ich glaube, dass Trump noch einmal gewinnen könnte tatsächlich, dass er vielleicht sogar gewinnen wird nach jetzigem Stand, habe ich aber immer geirrt. Und zweitens, ich finde es eine gute Nachricht oder fände es eine gute Nachricht, wenn Trump gewinnen sollte. Denn er hat gesagt, America first. Das heißt nicht Amerika weltweit die erste Geige, das heißt, die amerikanischen Interessen stelle ich ins Zentrum, die Interessen der amerikanischen Bevölkerung, einer Mehrheit. Und das gibt eben allen Ländern auch die Chance, Switzerland first, Germany first, Austria first, France first, Europe first zu sagen. Das heißt, der Durchbruch zu den nationalen Interessen ist auch der Schlüssel zu einer friedlichen Koexistenz auf diesem Planeten, ist sozusagen die Verständigungsgrundlage für uns, dass man eben akzeptiert, dass es unterschiedliche Länder gibt und dass jeder Regierungschef die Aufgabe hat, die Interessen seines Landes nach vorne zu bringen. Dann hat man auch Verständnis für das Verhalten von Putin, dass er sagt, wir können nicht akzeptieren, dass man uns die NATO bis an die Gurgel vorschiebt. Das ist nicht in Interesse, im Interesse Russlands, im Sicherheitsinteresse. Die Amerikaner würden das auch nicht akzeptieren. Und wir haben ein falsches Denken hier. Wir haben immer ein falsches geschichtsphilosophisches Denken. Das Ende der Geschichte, wir die Krone der Schöpfung, die Krönung der Politik mit unseren Demokratien, mit unserer freiheitlichen Kultur, die leider immer unfreiheitlicher wird. Wir sozusagen sind die Vollstrecker der Gesetze, der Geschichte. Und auf der anderen Seite, auf den Abfallhaufen, gehören dann eben die sogenannten Autokratien. Das ist dieses Sendungsbewusstsein, dieser Kolonialismus, dieser Imperialismus, das Gegenteil von dem, was eben Trump fordert, America first, und nicht wir müssen die Welt beherrschen. Wir müssen allen anderen sagen, wie sie sich zu verhalten und wie sie sich zu regieren haben. Das ist also eine ganz wichtige, auch vom Philosophischen her, eine ganz wichtige Wahl. Ob dann die Politiker einmal gewählt das durchziehen, wollen wir sehen. Aber mein Vertrauen, dass es Trump macht, ist entschieden größer, als dass eine Kamala Harris hier auf so einen, aus meiner Sicht, vernünftigen Kurs einschwenkt und den auch durchhält. Nun, wir werden sehen. Noch einmal Weltwoche on Tour, Frieden in Europa, ein geopolitischer Abend in Wien mit Viktor Orban und Gerhard Schröder. Donnerstag, 31. Oktober. Kommen Sie, hier noch einmal die Anmeldeadresse, alle Daten. Das wird interessant. Ich freue mich fantastisch, hier mit diesen erfahrenen Politikern über diesen so aufwühlenden Krieg zu sprechen. Das findet ja viel zu wenig statt. Das ist ja auch ein Abend, der sich kritisch auseinandersetzen wird mit der Propaganda, mit den Narrativen, mit der Erzählung des Establishments, wie wir sie hören, sehen, beobachten in allen, mehr oder weniger allen Kanälen, Zeitungen und Fernseh- und Radiostationen. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank. Vergessen Sie nicht, Tag im Hangar, heute Abend noch, ich glaube 22.15 Uhr, schauen Sie im Fernsehprogramm nach, Servus TV in Österreich, da darf ich dabei sein, in einer Diskussionsrunde, ebenfalls über die US-Wahlen. Bis dann, einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen spätestens wiedersehen.